Jetzt weiß ich auch, warum man an der einen Schlange im Supermarkt immer so lange anstehen muss. Weil alle, die ich kenne, stehen in dieser Schlange. Ich auch. Ja, wir wollen heute unseren Herrn und Gott loben und ich danke auch dem Deko-Team ausdrücklich hier für die tolle Illumination. Ein leuchtendes Lob hier vorne. Vielen Dank. Es geht heute um die Kraftquelle eines Königs. Es geht um Psalm 21. Und in diesem Psalm geht es tatsächlich auch um das Lob Gottes wegen seiner Gnade und Güte auf der einen Seite, aber auch wegen seinem Gericht und wegen seiner Gerechtigkeit. Gottes Kraft in Gnade und Gericht, das ist sozusagen das Überthema auch dieses Psalms. Wir schauen ihn uns mal an, wer eine Bibel dabei hat, Psalm 21. Der ist nicht so bekannt, ja, wenn ich jetzt mal fragen würde, wer wüsste jetzt so spontan, was da drin steht. Ich muss zugeben, als ich ihn mal intensiver jetzt gelesen habe, habe ich gemerkt, du, den hast du schon lange nicht mehr angeguckt, diesen Psalm. Oder ich kann mich eigentlich selber nicht so wirklich erinnern, ihn schon mal intensiv gelesen zu haben. Er ist nicht so eingängig wie zum Beispiel Psalm 16, Psalm 23 oder Psalm 27. Und das liegt, denke ich, auch an dem für unsere Begriffe zu hart und zu wenig versöhnlich klingenden zweiten Teil. Der Psalm ist aber eben auch ein sehr persönliches Gebet und auch ein Hilfeschrei wegen großer Ungerechtigkeiten und Feindschaften, denen David ja persönlich ausgesetzt war. Und dieser Psalm ist ein Ausdruck seines Lebens, seiner Befindlichkeiten, wie es ihm gerade geht. Er konnte so Gedanken, wie eben von Daniel geäußert, sicher auch nachvollziehen. Und wahrscheinlich noch aus viel schwerwiegenderen Gründen ist es ihm nicht immer leicht gefallen, Gott zu loben. Von David wissen wir ja, dass er als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird. Und das war schon vor seiner Erwählung zum König so. So wird er in 1. Samuel 13, Vers 14 genannt. Und dieses Zeugnis über ihn, ein Mann nach dem Herzen Gottes, das wiederholt später auch Paulus in seiner Predigt in Antiochia, nachzulesen in Apostelgeschichte 13, ab Vers 22, da wird dann genau dieser Satz zitiert. Und dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, das liegt in erster Linie daran, dass er ehrlich sein konnte zu sich selbst und dass er eine sehr enge Beziehung zu Gott hatte. Es liegt nicht daran, dass David in erster Linie ein vorbildlicher Musterkönig war. Das war er ja in mancher Hinsicht genau nicht. Lug und Trug, sexuelle Unbeherrschtheit bis zum Ehebruch, Gewalttätigkeit bis zum Mord, Schwächen als Erzieher und sogar manchmal die komplett fehlende Bereitschaft, anderen zu vergeben. Das alles trübt seine Vorbildlichkeit ganz schön ein und David wusste das. Aber vier entscheidende Punkte machen ihn eben doch zum Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, zu einem Mann, den Gott liebt und der Gott am Herzen liegt. Gott liebt David, er erzieht ihn in besonderer Weise und er hat ihn auch zu einem bestimmten Zweck und Ziel für sein Volk Israel eingesetzt. Der erste Punkt, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist: David wurde von Gott dazu erwählt, dass er eine königliche Segenslinie eröffnet, die auf den Messias-König Jesus abzielt. Und das ist auch genau der Zusammenhang in dem eben erwähnten Text von Paulus in Apostelgeschichte 13. Ich lese mal Verse 22 und 23. Da sagt Paulus über David: Der Gott Israels erhob David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Und in derselben Predigt von Paulus erfahren wir dann über diesen Jesus, den Davids Sohn, noch mehr, durch den Gott alle Gottesfürchtigen gerecht macht. die an ihn glauben. Der zweite Punkt, weshalb David ein Mann nach dem Herzen Gottes war: David hat Gott genauso geliebt, wirklich von ganzem Herzen. Das merkt man daran, wie er immer wieder die Nähe Gottes sucht und sein Herz vor ihm ausschüttet. Wir haben das ja eben auch gesungen, und es ist auch wichtig, dass wir das nicht nur irgendwie runtersingen, sondern dass wir es auch wirklich tun, unser Herz vor unserem Gott ausschütten. David hat das getan, ohne Wenn und Aber, und seine ganzen Psalmen, die sprechen da eine deutliche Sprache. Der dritte Punkt: er war ein Mann, der seine schwere Schuld eingestehen konnte, einsehen musste, aber auch eingestanden hat und um Vergebung bitten konnte, selbst als König, weil er wusste, dass er auch als König ganz von Gottes Gnade abhing. Er war ein lernbereiter König, der sich vor Gott gedemütigt hat und sich von ihm zurechtweisen ließ. Der vierte Punkt, der ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes machte: er war ein König, der Gott als den wahren König über sich wusste. Ihm gegenüber hat er sich immer in der Verantwortung gesehen. Und vor dem Hintergrund dieser vier Punkte müssen wir auch das Gebet in Psalm 21 verstehen, sonst kommen wir da vielleicht auf ganz schräge Gedanken. Etwa, dass es sich hier um ein Eigenlob handeln könnte, eines ganz schön eingebildeten Königs. Oder weil es hinten raus so klingt, als wollte David Gott und nicht umgekehrt zu seinem Diener machen. Aber es war genau umgekehrt. David wusste, dass er Gottes Diener war. Und wenn wir diese vier Punkte nicht im Blick behalten, dann können wir diesen Psalm komplett falsch verstehen. Wir lesen ihn mal nach der neuen Luther-Übersetzung, lese ich ihn mal vor. Psalm 21. Ein Psalm Davids vorzusingen, ich lese ihn jetzt vor. Herr, der König freut sich in deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Selah, das war so ein Ausdruck, von dem man nicht genau weiß, was er bedeutet, vielleicht eine Regieanweisung für die Sänger und die Musiker, vielleicht auch eine Bestätigung oder eine Überleitung in den nächsten Sinnabschnitt. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen, du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben, er, der König David. Du gibst es ihm, langes Leben, immer und ewiglich. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Pracht und Hoheit legst du auf ihn. Denn du setzest ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten nicht wanken. Und jetzt kommt dieser für unsere Ohren schwierige zweite Teil ab Vers 9. Deine Hand wird finden alle deine Feinde. Deine Rechte wird finden, die dich hassen. Du lässt sie glühen wie einen Feuerofen, wenn du erscheinst. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen. Ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen. Denn sie gedachten, dir Übles zu tun und planten Ränke, die sie nicht ausführen konnten. Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren. Mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen. Herr, erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht. Der Psalm beginnt mit der Kraft Gottes in seiner gnädigen Zuwendung und er endet in seiner Kraft als mächtiger Richter, der Gerechtigkeit schafft. Und deswegen habe ich ihn so mal überschrieben: er ist die Kraftquelle für den König David. Der ganze Psalm bezeugt das. Im ersten Teil als Kraftquelle für David selbst und im zweiten Teil als Macht, die seine Feinde fürchten müssen. Zunächst bis Vers 7 die Kraftquelle für den König selbst. Das hat ja David in seinem Leben immer wieder erfahren, dass Gott ihm Kräfte geschenkt hat, die er aus sich selbst nie hätte haben können. Und ich glaube, diese Erfahrung, die werden wir alle machen, wenn wir Gott in seinen Zusagen wirklich vertrauen und ihm auch die entscheidende Stärkung zutrauen, die wir von ihm erbitten. Das ging ja bei David nicht erst bei Goliath los, aber im Kampf gegen diesen übermächtigen Gegner, finde ich, da wird sein außergewöhnliches Gottvertrauen erstmal so richtig deutlich. Weil er sich völlig sicher ist, dass Gott ihm in diesem Kampf die Kraft zum Sieg schenken wird. Er weiß noch nicht wie, aber er geht voller Zuversicht in diesen Kampf, weil er für Israels Gott einsteht, den Goliath gerade verspottet hat. Und so war seine Haltung in diesem scheinbar aussichtslosen Kampf die, wie wir es in 1. Samuel 17 nachlesen können: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und mit dieser Haltung überzeugt er auch seinen Vorgänger Saul. Dem kommt das ein bisschen komisch vor, dass dieser zarte Hirtenjunge gegen so einen Bär in den Kampf ziehen will. Aber mit dieser Haltung ist sogar Saul überzeugt, das scheint der richtige Mann zu sein, den Gott geschickt hat. David weiß einfach, wann er mit Gottes Hilfe rechnen kann. Er freut sich, in dieser Kraft auftreten zu können, die eindeutig von Gott kommt. Er darf sozusagen in Gottes Kraftfeld stehen und sich dort sicher sein, dass Gott ihm wirklich hilft. Und deshalb singt David hier in unserem Psalm ganz ausgelassen und glücklich, das kann man sich richtig vorstellen, er war ja auch einer, der gerne getanzt hat. Ja, er ist voller Freude. Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Und diese Freude über Gottes Hilfe, die drückt David nicht nur hier ganz allgemein aus, sondern er listet im Anschluss gleich eine ganze Reihe von konkreten Gründen für seine Freude an Gott auf. Du kannst ja vielleicht auch mal überlegen, welche Gründe du selber noch zu dieser Liste von David dazufügen könntest. Da ist einmal die Erfahrung, dass Gott ernsthafte Gebete hört und auch Davids persönliche Bitten erhört hat. Deshalb schließt er auch in diesem Psalm am Ende mit einer zuversichtlichen Bitte ab. Ein weiterer Grund seiner Freude ist, dass er sich als König von Gott gesegnet weiß. Vielleicht hat er hier schon auf erste politische Erfolge zurückgeblickt, auch auf militärische gegen die Philister. Sicher sieht er Gottes Segen auch in einer gehörigen Portion an Wohlstand, die ihm als König vergönnt ist, zumindest solange er in Jerusalem residiert und sich dort in seinem Palast aufhalten kann. Und er sieht den Segen Gottes darin, dass er die Krone tragen darf, davon spricht er hier. Dass Gott ihm die goldene Krone aufgesetzt hat. Das klingt ja schon fast ein bisschen arrogant, ja, wenn man das so zusammenhanglos liest. Aber das ist es nicht, sondern er ist sich bewusst, dass er von Gott selbst diese Krone aufgesetzt bekommen hat, dass ihm damit eine äußerst wertvolle Aufgabe anvertraut ist für das Volk, das Gott sich erwählt hat. David gibt damit zu verstehen, dass er nur deshalb König ist, weil Gott ihn an diesen Platz gestellt hat. Und das gibt ihm große Kraft. Das gibt ihm die nötige Autorität und das gibt ihm auch Beständigkeit in seiner Regierungsarbeit. Dann spricht er auch von der Freude über die erhörte Bitte über erbetenes langes Leben. Und hier meint er möglicherweise gar nicht so sehr sich selbst, sondern er sieht schon auch auf eine Verheißung, die Gott ihm für sein Königtum mitgegeben hat. Und zwar durch seine eigene Familie und darüber hinaus. Er sieht glücklich auf seine Nachkommen, weil die mit Gottes Verheißung verknüpft sind, dass sein Königtum durch sie fortgesetzt werden wird. Und zwar, weil Gott Größeres vorhat als nur David selbst, eine kurzfristig gute Regierungszeit zu schenken. Und durch den Propheten Nathan lässt Gott ihm schließlich ausrichten, im 2. Buch Samuel 7, Vers 13 steht das, 2. Samuel 7, Vers 13, sagt Nathan zu David im Auftrag Gottes: Ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und zwar auch schon dann in Form des ersten Tempels, den Salomo gebaut hat. Aber ein noch viel größeres Haus wird sein Nachkomme bauen, das aus lebendigen Steinen sein wird, als Gottes Reich, durch Jesus Christus als König. Und dieser Nachkomme Davids, der wird eine weltweite, ewig existierende Gemeinde für Gott aufbauen. Das steckt schon in dem Zusatz, den Nathan da noch anhängt: Ich will seinen Königthron bestätigen ewiglich. Ich sehe das auch hier in Psalm 21, Vers 6 und 7, als eine prophetische Aussage von David selbst. Weil die Attribute, die er hier nennt, die sind eben kein Eigenlob, sondern sie zielen schon auf diesen besonderen Nachkommen, den Messias und Davids Sohn Jesus, den David selbst in Psalm 110 schon seinen Herrn nennt, worauf sich dann später Jesus bezieht und damit belegt, dass er gemeint war. Denn nur dieser Jesus Christus lebt für immer und ewig, nur der wird endgültige Herrlichkeit, Pracht und Hoheit haben, von der David hier in Psalm 21 spricht. Erst im Messias Gottes, der aus Davids Linie kommen soll, wird sich die ewige Dimension und dann auch eine weltumspannende Königsherrschaft erfüllen, so wie es dann auch ganz am Schluss in der Bibel nochmal in der Offenbarung steht: Der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Das geht doch viel weiter, als ein fehler- und schuldbeladener König David das hätte tun können. Das ist viel mehr als ein weiser und erfolgreicher Salomo, dem am Ende doch noch seine 1000 Frauen zum Fallstrick wurden. Und dann endet diese Auflistung, worüber sich David konkret freut, eben mit diesem verheißungsvollen Ausblick auf den einstigen Messias, von dem David nur eine vage Vorstellung haben konnte. Aber man sieht, wie ich finde, in diesen weitreichenden Aussagen, die dann auch wiederholt werden an verschiedenen Stellen in der Bibel, auch im Neuen Testament, dass der Heilige Geist hier Regie geführt hat, als David seinen Psalm geschrieben hat. David schließt seine Gründe zur Freude wie mit einer Klammer in Vers 7 ab. Da betont er nochmal, dass der eigentliche Grund seiner Freude Gott selber ist, dem er so nah sein darf. Er spricht hier in der dritten Person von sich: Du erfreust ihn als König David, mit Freude vor deinem Antlitz. Vor deinem Antlitz, vor deinem Angesicht, ja. Ich stehe vor Gott und darf ihm sozusagen in die Augen schauen. Das ist Davids poetischer Ausdruck dafür, wie intensiv und eng seine Verbindung mit Gott sein darf. Ich finde, daraus spricht eine große Vertrautheit mit Gott, wie mit einem besten Freund. Und das ist seine königliche Kraftquelle, dass er Gott zum Freund hat, dass er einen Gott hat, der ihm die Kraft gibt, die er braucht. Und so eine Vertrautheit mit Gott, die ist doch heute durch Jesus für uns noch viel besser möglich. Da will ich euch auch ermutigen. Wenn dir Gott besonders in schwierigen Lebenslagen weit weg und fremd vorkommt, und ich weiß, dass sich gerade viele von uns in einer schwierigen Lebenslage befinden, sich gerade wirklich in einer schwierigen Lebenslage befinden. Und dann kann ich es auch verstehen, weil es mir selber manchmal so geht, dass dir eigentlich gar nicht danach zumute ist, ausgerechnet dann zu beten. Aber genau dann such die Nähe Gottes. Warte nicht erst ab, bis du in Stimmung bist, ja, oder bis der Sonntag kommt oder irgendeine spezielle Gebetsveranstaltung angesagt ist. Such ihn mitten im alltäglichen Getriebe. Bete so wie David, einfach so und zwischendurch, weil das ist ein Zeichen der Vertrautheit mit Gott und das stärkt diese Vertrautheit auch. Und vielleicht solltest du dazu sogar gelegentlich das stille Firmenörtchen nutzen. Was soll's, ja, es muss ja nicht gleich eine halbe Stunde sein. Aber dein Gebet wird letztlich auch deine Arbeitsmotivation stärken und es wird damit auch deiner Firma gut tun. Schließlich wird ja Rauchern sogar die Zigarettenpause zugestanden, ja, und manchen auch die Kaffeepausen. Also nimm dir ab und zu eine Gebetspause, wenn du vor Gott deine Gedanken sortieren musst. Es tut dir und anderen gut, weil es deine Vertrautheit mit Gott stärkt und weil es dir neue Kraft gibt, auch für deine Arbeit, die du zu erledigen hast. David hatte alle möglichen Anlässe in seinem Leben genutzt, um mit Gott zu reden. Und ich glaube nicht, dass er auch als König so regiert hat, dass er gesagt hat, ich regiere jetzt von morgens um 7 bis abends um 5 und dann irgendwann gegen 8 oder 9, da nehme ich mir mal eine halbe Stunde Zeit fürs Gebet oder stille Zeit. Ich sehe in Davids Leben, dass das Gebet seinen ganzen Alltag, sein Leben durchzogen hat. Ob es in der Höhle war, als er sich vor Saul verstecken musste, oder als er sich in akuter Lebensgefahr bei den Philistern befand und sich eine List ausdenken musste, wie er der Rache dieser Leute entkommt. Ich finde auch, dass man manchen seiner Gebete es regelrecht anmerkt, dass sie einfach so und sehr spontan aus ihm herausgesprudelt sein müssen. Vielleicht gehört auch der Psalm 21 in diese Kategorie. Der drückt nämlich nicht nur die Freude über viel Gutes aus, was Gott geschenkt hat, sondern im zweiten Teil wird richtig Frust abgebaut und die daraus entstandenen Verse, die sind sehr impulsiv, die sind sehr emotional. Vers 8 ist dabei sowas wie eine Brücke aus dem ersten Teil des Lobs über Gottes Gnade zu der anschaulichen Beschreibung der Kraft Gottes als Richter. Vers 8, denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Aus den zwei kurzen Sätzen, da sprechen zwei Dinge. Einmal eine Befürchtung, die er offensichtlich hat, dass er als König nicht standhaft bleiben könnte, wenn er von vielen Seiten angefeindet wird. Und je nachdem, wann er diesen Psalm gedichtet hat, dann schlug ihm die Feindschaft ja sogar aus der eigenen Familie entgegen. Sein Sohn Absalom hat später einen Putschversuch gewagt. Zum Zweiten spricht aber auch diese Aussage, der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben, Davids unerschütterliche Zuversicht. Er setzt für die Zukunft voll auf Gottes Kraft, die ihn festhält und die feindliche Angriffe abwehrt. Im zweiten Teil, den könnte man so überschreiben, Gott hat die nötige Kraft gegen bedrohliche Angriffe von Feinden. Diese Feinde sieht David, genau wie damals bei Goliath, nicht nur als persönliche Feinde, sondern als letztlich Gottesfeinde und als Feinde seines Volkes Israel, das er regieren soll. Und diese Feinde sind Menschen und Kräfte, die sich gegen Gottes Willen, gegen Gottes Verheißungen und gegen Gottes Leute stellen. David schließt sehr richtig darauf, dass es keine gute Idee ist, sich diesen Gott zum Feind zu machen. Denn seiner Kraft ist niemand gewachsen, wenn sich jemand gegen diesen starken Gott wenden sollte. Gottes Macht und Gerechtigkeit wird jeden seiner Feinde entweder zur Einsicht bringen oder in die Knie zwingen. Vers 9. Deine Hand wird finden alle deine Feinde, deine Rechte wird finden, die dich hassen. Und jetzt gehen die Gefühle mit David durch. Er lässt jetzt eben auch die Wut über diese Leute, die ihn und die Gott angreifen, aus seinem Herzen. Er spricht sie aus vor Gott. Er verliert sich dabei aber nicht in bösen Gewaltfantasien, sondern er überlässt den Gerichtsvollzug auch gedanklich Gott. David tröstet sich damit, Gottes gewaltige Möglichkeiten aufzuzählen, die er als mächtiger Weltenrichter hat. Und das darf uns auch heute trösten. Wenn wir in das furchtbare Chaos dieser Welt schauen, wenn wir furchtbares Unrecht sehen, immer wieder auch durch die Nachrichten hören oder durch persönliche Berichte. Und es darf uns auch dann trösten, wenn es so aussieht, als kämen ausgerechnet immer die schlimmsten Verursacher von diesem Unrecht glimpflich davon. Man kann doch David verstehen, man muss doch einen Hals kriegen, ja, wenn man sieht, wie gerade wieder neue Statuen in Russland für den millionenfachen Massenmörder Stalin aufgestellt werden. Und wenn man sich dann noch daran erinnert, dass dieser Menschen- und Gottesverächter in aller Seelenruhe sterben durfte, ohne je für seine Gräueltaten verurteilt zu werden. Da kriegt man doch einen Hals. Ja, und Putin scheint das zu bestätigen. Einen Hals kriegt man gerade auch wegen der ganzen weltpolitischen Lage und angesichts der Hilflosigkeit, die auch aus dem Handeln unserer Politiker spricht. Ich möchte gerade keiner sein, Sie haben unser Gebet sowas von nötig. Es ist dermaßen schwierig im Moment und diese Politiker scheinen zu einem hilflosen Agieren verdammt zu sein. So sehr verständlich das ist, aber mit ein paar Raketen hier und ein paar Panzerchen dort oder der Sisyphus-Arbeit notdürftig reparierter Infrastruktur, wird dieser Konflikt nicht gelöst werden. Denn das, was gerade wieder hergestellt wird, wird ein paar Tage später wieder kaputt gebombt. Keiner weiß doch im Moment, wohin das noch führt und ob sich dieser Krieg noch stoppen lässt, bevor er immer weitere Kreise zieht. Wir haben gerade letztlich am Frühstückstisch drüber gesprochen. Ja, wer weiß, ob in Europa noch Frieden herrscht, wenn wir jetzt mal ein Jahr vorblenden könnten. Im Moment kann da niemand seine Hand für ins Feuer legen. Menschen sterben und verhungern weltweit wegen der Aggression eines einzigen Regimes. Und das kann doch Gott bei seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn nicht kalt lassen. Und ich bin sicher, das tut es auch nicht. Aber, und das war David damals sehr bewusst, Gottes Zorn kommt zu seiner Zeit. Manchmal bald und manchmal auch in der Geschichte sehr deutlich zu sehen. Aber vor allem auch in seinem letzten Gericht, dem niemand entkommt, auch wenn es hier noch so danach aussieht. Auch ein Hitler oder Stalin nicht, auch kein Soldat, der seinen Sadismus an wehrlosen Zivilisten auslässt und auch in Zukunft niemand. Eigentlich ja auch wir selbst nicht. Wir können auch mit unseren Sünden Gott und seinem Zorn nicht entkommen, es sei denn, wir setzen auf seine Gnade und wenden uns ihm im Glauben zu. Wir haben von der Gnade Gottes gesungen, das Lob darüber, aber es kommt auch der Zusatz dazu für die, die ihn fürchten. Wer ihn nicht fürchtet, wer ihn verachtet, der muss mit seinem Zorn rechnen. Jeder, der sich selbst zu Gott erhebt und sich gegen Gottes Gebote stellt, die Gebote des einzig lebendigen Gottes. Und David ist sich sicher, nicht er wird da als kleiner König Israels für endgültiges Recht und Ordnung sorgen können, sondern Gott muss es tun. Und David fällt da eine ganze Palette von Begriffen für Gottes berechtigten Zorn ein, mit denen sich dann David Luft verschafft. Er spricht von Verbrennen, Verschlingen, Fressen, Vertilgen, in die Flucht schlagen, ja sogar ins Gesicht schießen. Das sind richtig krasse Bilder, die David hier verwendet. Das klingt doch eigentlich zu brutal für einen Psalm am Sonntagmorgen. Aber wer sich wirklich bösartigen Feinden ausgesetzt sieht, der kann verstehen, dass David so auf Gottes Eingreifen hofft, und zwar auch auf die harte Tour, die Gott durchaus kann. In diesem Gefühlsausbruch am Ende seines Gebets steckt vor allem eins. David überlässt es Gott, wie und wann er gegen seine Feinde vorgeht und sein Urteil ausfällt. Der Gott, von dem Jesus später sagt, fürchtet nicht diejenigen, die nur den Körper töten können, sondern den, der Körper und Seele in der Hölle verderben kann. Worte Jesu. Die Aussage gilt denen, die glauben, Gott wäre ein zahnloser Tiger. Gegen die furchtbare Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit in dieser Welt, auch unserer Zeit, ist die Aussicht auf Gottes gerechtes Gericht eine Kraftquelle, die das Unrecht ertragen hilft und womöglich auch bekämpfen hilft. Aber so wie David sollten wir dabei immer bedenken, dass unsere eigenen Möglichkeiten hier sehr eingeschränkt sind. Gott wird sich von keinem Diktator, von keiner Wirtschaftsmacht und von keinem selbstherrlichen Religionsführer das Heft seiner Gerechtigkeit aus der Hand nehmen lassen. Sein Reich kann niemand aufhalten. Und diese Gewissheit bringt auch David wieder ins innere Gleichgewicht. Wer seinen Zorn mit Gott im Gebet bespricht wie er, den lässt er wieder ruhig und besonnen werden. Vertrau dich wie Gott in unserer verfahrenen Zeit, vertrau dich Gott wie in unserer verfahrenen Zeit einfach an, so wie David, mit schlichten und aber auch erwartungsvollen Worten. In der Bitte, Herr, erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht. Weil es genug Gründe gibt, auf Gottes Kraft zu vertrauen. Mit ihm kannst du deine Freude teilen, bei ihm kannst du aber auch Angst und Zorn abgeben, so wie David. Denn am Ende sind Gottes Freunde zu ewiger Lebensfreude berufen und Gottes Feinde werden den Kürzeren ziehen müssen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir haben in dir einen gewaltigen, mächtigen Gott und du bist auch ein sehr ernstzunehmender Richter. Aber umso mehr danken wir dir auch für deine Gnade und Barmherzigkeit, dass du keinen Gefallen am Tod des Gottlosen hast, sondern dass du willst, dass er umkehrt, dass er Einsicht zeigt. Und das bitten wir dich auch für uns selbst, wo wir meinen, uns gegen dich stellen zu können, mit unserem Lebenskonzept, mit unseren Gedanken oder dort, wo wir einfach unserer Lust und unseren Ideen nachgehen, ohne nach dir zu fragen. Wir bitten dich da um Vergebung. Wir bitten dich, dass du uns auch immer wieder die Einsicht schenkst, die auch David hatte, dass wir ganz abhängig sind von dir. Und wir bitten dich auch darum, dass wir festes Vertrauen in dich haben und behalten, weil du als Richter am Ende für jeden Menschen auf dieser Erde für Gerechtigkeit sorgen wirst. Amen.